SRF 1.
«12.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous.» Emmanuel Macron heißt der offizielle Sieger. Als Siegerin fühlt sich aber auch die Europäische Union in Brüssel und auch die Afrikanerin Munira in Paris. Wohin bricht Frankreich nun auf? Getreu Macrons Motto «En marche». Antworten gibt SRF-Frankreich-Korrespondent Charles Lieper im Tagesgespräch um 13 Uhr. Während Macrons Stern steigt, sinkt der Stern von Martin Schulz in Deutschland. Das zeigen die Wahlen in Schleswig-Holstein, eine Analyse. Und wegen des Bürgerkriegs im Südsudan sind 2 Millionen Kinder auf der Flucht. Die UNO schlägt Alarm. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic und Yvonne Lambricker. Sie hat die Nachrichten.
Der neue französische Präsident Emmanuel Macron wird sein Amt am kommenden Sonntag antreten. Dies teilte sein Vorgänger François Hollande mit. Und eine seiner ersten Auslandreisen wird Macron nach Deutschland führen, um Bundeskanzlerin Angela Merkel zu treffen. Das sagte die französische Europaabgeordnete Sylvie Goulard dem Fernsehsender CNews. Derweil haben mehrere Politiker aus aller Welt dem Wahlsieger gratuliert. So sagte etwa der russische Präsident Wladimir Putin, es sei nun wichtig, das gegenseitige Misstrauen zu überwinden. Man müsse die Kräfte einen, nur so seien internationale Stabilität und Sicherheit zu erreichen, teilte der Kreml mit. In der syrischen Hauptstadt Damaskus werden erstmals seit Beginn des Bürgerkriegs Rebellen und ihre Familien evakuiert. Die ersten bewaffneten Männer und ihre Angehörigen hätten in 40 Bussen die Stadt verlassen, meldete das syrische Staatsfernsehen. Wie die rebellennahe syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldet, sollen bis zu 1500 Rebellenkämpfer in die nordwestliche Provinz Idlib gebracht werden. Der Großteil von Damaskus wird von Regierungstruppen kontrolliert. Die Stilllegung und Entsorgung radioaktiver Abfälle der 5 Schweizer Kernkraftwerke könnte teurer werden als geplant. Zu diesem Schluss kommt die Schweizerische Energiestiftung. Sie befürchtet, dass dereinst die Steuerzahler die Kosten übernehmen müssten, weil die bisherigen Berechnungen zu den Kosten optimistischer ausgefallen seien. Bei der aktuellen Berechnung gingen die Experten vom Idealfall aus. Finanzielle Risiken seien hingegen ausgeblendet worden, heißt es in einer Mitteilung. In der Schweiz sind 3/4 der Wanderrouten für Wildtiere beeinträchtigt oder ganz unterbrochen. Nach Angaben der Naturschutzorganisation Pro Natura werden die Routen der Tiere durch Straßen, Bahnlinien oder Siedlungen zerschnitten. Es gäbe allein in der Schweiz jährlich mehr als 20'000 Wildtierunfälle. Pro Natura lanciert nun eine Kampagne für ungestörte Korridore für Rothirsche, Rehe und Dachse. Die unterbrochenen Wanderrouten der Tiere müssten wiederhergestellt werden. Am frühen Morgen ist auf der Autobahn A1 in Wallisellen bei Zürich ein Sattelschlepper umgekippt. Er war zuvor mit einem Betonpfeiler kollidiert, wie die Kantonspolizei mitteilt. Die Bergung habe bis um 8 Uhr gedauert. Der 32-jährige Fahrer sei verletzt ins Spital gebracht worden. Der Autobahnabschnitt wurde für mehrere Stunden gesperrt. Deshalb bildete sich auf der Autobahn Richtung Bern ein Rückstau von zeitweise über 20 Kilometern. Seit dem Militärputsch 2014 sind in Thailand offenbar über 100 Menschen verhaftet worden, der Vorwurf Majestätsbeleidigung. Das zeigen Zahlen der Internationalen Föderation für Menschenrechte sowie von 2 anderen Nichtregierungsorganisationen. Der Präsident der Internationalen Föderation wirft der thailändischen Militärregierung vor, sie nutze das strenge Gesetz der Majestätsbeleidigung vermehrt, um Oppositionelle ins Gefängnis zu bringen. Nach Gefechten am Wochenende wollen Afghanistan und Pakistan ihre gemeinsame Grenze teilweise neu vermessen. Diese verläuft in der pakistanischen Südprovinz Belutschistan und in der afghanischen Provinz Kandahar durch mehrere Dörfer. Sie sei mehrfach nicht klar markiert, sagte ein pakistanischer Militärsprecher. Am Freitag waren bei den Gefechten 13 Menschen getötet und mehr als 80 weitere verletzt worden. Auch am Wochenende gab es Scharmützel. Das Verhältnis zwischen den beiden Ländern ist seit langem angespannt. Die australischen Behörden haben versehentlich eine historische Pflanzensammlung aus Frankreich zerstört. Dies aus Angst davor, dass mit den Pflanzen gefährliche Krankheiten nach Australien gelangen könnten. Es handelte sich um getrocknete und gepresste Pflanzen des Naturgeschichtlichen Nationalmuseums in Paris, die an ein Museum in Brisbane geschickt werden sollten. Die ältesten Pflanzen stammten aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Nach Angaben des australischen Landwirtschaftsministeriums wurde die Lieferung vom Zoll gestoppt und schließlich verbrannt. Das Wetter im Norden ist es heute wechselnd bewölkt mit einigen Regenschauern. Morgen regnet es nur noch selten und es scheint zeitweise die Sonne. Dies bei 13 Grad. Im Süden scheint heute Nachmittag und morgen die Sonne und es wird 23 Grad warm.
Eigentlich scheint alles wie sonst. Die Pariserinnen und Pariser gehen ihren Verpflichtungen nach. Und doch ist heute, am Tag nach der Wahl, alles etwas anders. Simon Fazer fängt die Stimmen der Gelassenen in der Hauptstadt ein, auch wenn Paris natürlich nicht Frankreich ist.
Es schmerzt die Franzosen bis in die Haarspitzen, wenn sie eine harte Nacht hinter sich haben. Le mal aux chevaux. Und einen Kater haben heute viele. Jeder Dritte hätte sich Marine Le Pen gewünscht. Millionen haben aus Protest die Stimme verweigert. Und viele haben Macron nur als kleineres Übel gewählt. Doch das Bild, das Frankreich abgibt, deckt sich nicht mit jenem in Paris. Die urbanen, offenen Wählerinnen der Großstadt hatten bereits im ersten Wahlgang auf Macron gesetzt. Die Hauptstädter bleiben gelassen, der Eiffelturm steht noch immer und Maxim stellt noch immer kurz nach sieben Tischchen und Stühle seines Bistros raus. Nachts bis zwei, morgens ab sieben arbeiten, da bleibt keine Zeit für Politik. Aber die Hoffnung, dass es besser werde, die hat er schon.
Ich hoffe, dass es viel verändert wird, in gut. Mais bon après, laisse-lui le temps de faire son truc et après on verra quoi.
Im Kiosk von Soiri wird über die hässliche Fernsehdebatte gesprochen zwischen Le Pen und Macron. Für den Tunesier war immer klar, dass Frankreich, das Land der Menschenrechte, keine Rechtsextreme wählen würde. Da würden sich ja Marianne und Jeanne d'Arc gleich umbringen.
Dans le premier démocratie ou droit de l'homme pays qu'elle a instauré tout ça, qu'une femme comme ça qu'elle va passer. Mais c'est pas possible. Que Marianne, elle va mourir, elle va se suicider, que si elle, ou Jeanne d'Arc, ou tout ce qu'ils veulent.
Etwas weiter im Quartier vor einem Block mit lauter günstigen Wohnungen halten Terrasch und Munira einen Schwatz. Den Aufstieg des Kleinen, wie sie ihn nennt, habe sie schon längst vermutet, freut sich die Afrikanerin.
Je me suis dit, ce petit, je le vois venir. Et là, il était, voilà. Il était, moi, je suis sa grande sœur, hein. J'ai dit, je le vois venir. Hollande l'a bien préparé. Et puis voilà, c'est sorti.
Die beiden Immigrantinnen dürfen nicht wählen und stehen doch im Zentrum der Debatte. Wirklich ändern werde sich für sie ohnehin nichts, egal wer regiert.
Si on dit insécurité, automatiquement c'est les immigrés.
Sie seien immer schuld an allem, der ganzen Unsicherheit. Obwohl sie arbeiteten und sich integrierten, blieben sie doch immer die anderen. Auf dem Flohmarkt versucht man, was in der Politik dieses Mal nicht funktioniert hat, alte Dinge zu verkaufen. Doch ist der Neue auch wirklich gut? Gefallen tut er schon.
Il est élégant, il représente comme un certain parti intellectuel de la France. C'est un peu la France ancienne.
Elegant, intellektuell, den kann man zeigen, ein bisschen wie das alte Frankreich. Alle sind sie sich einig, dass Macron nun vor schwierigen Aufgaben steht.
Je pense que ça va être très difficile pour lui et je pense qu'il va faire face à une impopularité record très rapidement puisque le vote Macron ne représente pas un choix mais un rejet plutôt de quelqu'un d'autre donc
Er werde schnell an Gunst verlieren, ist ein junger Mann überzeugt, denn viele wie er haben ihn nicht aus Überzeugung gewählt. Er wollte mit seiner aus dem Boden gestampften Bewegung En Marche etwas Positives schaffen. Tatsache aber ist, dass die Brüche durchs Land noch selten so sichtbar wurden wie bei dieser Wahl. Das Wichtigste sei jetzt, die Menschen wieder zu versöhnen.
Simon Fazer aus Paris. Der neue französische Präsident. Nicht so ließ sich Emmanuel Macron feiern, sondern so. Die Hymne der EU wählte Macron, als er beim Louvre vor die Menge trat. Und auch im Wahlkampf trat der neue französische Präsident als überzeugter Europäer auf. Kommt dementsprechend sein Sieg in Brüssel besonders positiv an? Und wie sieht es aus, wenn man in der EU-Zentrale an Macrons europapolitische Idee denkt, allem voran an die Reform der Währungsunion? Aus Brüssel, Oliver Washington.
Die meisten in Brüssel betrachten die 65% für Emmanuel Macron und sind erleichtert. Aber nicht alle. Der deutsche Grüne Sven Giergold etwa schaut auf die 35% für Marine Le Pen und ist besorgt.
Wer das vor einigen Jahren noch geglaubt hätte, dass der Front National in Frankreich so stark wird, das hätte man doch für sehr unwahrscheinlich gehalten. Insofern ist das nichts, worauf sich Macron und Europa ausruhen können, sondern nach der Wahl von Macron muss vor den Reformen in Europa sein, damit die Zustimmung steigt.
Emmanuel Macron hat im Wahlkampf auch konkrete Reformen für die EU gefordert. Im Zentrum stehen die Vorschläge für die Reform der Eurozone. Es geht um einen europäischen Finanzminister, um mehr Geld für die Eurozone und es geht auch um mehr demokratische Mitsprache und Kontrolle der Bürger.
Gerade die Eurozone braucht dringend stärkere Reformen, damit sie besser funktioniert und vor allem auch solidarischer und stabiler wird.
Solche Forderungen sind nicht neu. Bis anhin scheiterten sie am Widerstand Deutschlands. Und die CDU stellt sich auch heute noch quer. Herbert Reul ist der Chef der CDU-Gruppe im EU-Parlament und sagt zu entsprechenden Forderungen Macrons:
Ich habe Zweifel bei Positionen, wo er glaubt, es wäre vieles einfacher dadurch zu lösen, wenn Europa Anführungsstrich sozialer würde. Weil was heißt sozialer werden? Sozial ist das, was Arbeit schafft. Das heißt, wenn Wirtschaft funktioniert, wenn Menschen Arbeit haben, dann wird das Vertrauen zu Europa gewinnen, nicht wenn wir mehr Geld für Sozialpolitik ausgeben.
Reul richtet den Fokus auf die französische Innenpolitik und fordert primär Reformen in Frankreich. Für Reul sind denn auch nicht Macrons europapolitische Pläne entscheidend, sondern sein Mut, Frankreich zu reformieren.
Die Frage ist, ob er, wie manche Politiker, vieles von dem, was sie sich vorgenommen haben, dann vielleicht doch nicht umsetzen oder ob er den Mut hat, wirklich zu reformieren. Dann kann Frankreich das und für Europa eine gute Zukunft bedeuten.
Sollten Deutschland und die CDU an dieser Position festhalten, wird sich auf europäischer Ebene nichts ändern. Kritiker monieren, dass Deutschland mit dieser einseitigen Forderung nach innenpolitischen Reformen die Menschen in die Arme von populistischen Parteien treibe. Die Frage ist also, gibt es eine Mitteposition zwischen den französischen Forderungen und dem deutschen Nein? Jean Asselborn ist luxemburgischer Außenminister. Er warnt zunächst vor zu hochfliegenden Plänen.
Meine Angst ist, dass wir wieder Seifenblasen in die Höhe schießen, die zerplatzen werden. Ich bin etwas zu lange dabei, um nicht einzusehen, was machbar ist und was nicht machbar ist.
Und trotzdem betont auch Asselborn, dass der soziale Ausgleich in Europa zunehmen müsse.
Europa, glaube ich, wird nicht überleben, wenn wir in der sozialen Frage solche Unterschiede haben und wenn wir in der sozialen Frage Menschen, die jeden Tag arbeiten, dass sie von diesem Lohn, den sie erarbeiten, nicht leben können.
Asselborn spricht nicht über groß angelegte Reformen, sondern über konkrete Probleme, die gemeinsam gelöst werden müssen. Vielleicht ist es einfacher, so auch Deutschland von Konzessionen zu überzeugen. Der Druck auf Deutschland, auf alle Fälle Konzessionen einzugehen, wird zunehmen. Denn die 35% für Marine Le Pen verschwinden nicht einfach. Macron sei gleichsam die letzte Chance, bringt es die deutsche Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero auf den Punkt. Europa dürfe Macron nicht sich alleine überlassen.
Erstmal wird man davon ausgehen müssen, dass Macron die letzte und die beste Karte ist, die jetzt Europa in Frankreich hat. Ja, was immer danach kommt, es wird nicht besser.
Niemand möchte sich heute ausmalen, was in 5 Jahren ist, sollten Macron und damit auch die EU scheitern.
Aus Brüssel, Oliver Washington. Um eins sprechen wir über das neue Frankreich, das Emmanuel Macron versprochen hat und eben über den Drittel des Landes, der lieber eine nationale Ausrichtung Frankreichs gehabt hätte. Und vor eins erwartet sie noch dies. Keine der aktuellen Flüchtlingskrisen beunruhigt mich mehr als die im Südsudan, sagt der für Afrika zuständige UNHCR-Direktor. Kein Wunder, es geht um Millionen von Kindern, die ihr Zuhause verloren haben. Händeringen bei den deutschen Sozialdemokraten gegen Merkels CDU und die Kanzlerin scheint doch kein Kraut gewachsen zu sein. Lieber Banker oder Arzt, warum Junge in der Schweiz den Beruf des Ingenieurs links liegen lassen. Und da wir beim Liegen sind, wer es lange tut, bekommt wunde Stellen. Da schafft jetzt eine St. Galler Erfindung Abhilfe. Sie sind noch klein. Sie sollten noch in die Schule gehen, die Kinder im Südsudan. Doch 2 Millionen dieser Kinder haben ihr Zuhause verloren, wegen dem Bürgerkrieg. 1 Million Kinder hat noch Unterschlupf gefunden im eigenen Land. Fast gleich viele Kinder sind mit ihren Brüdern und Schwestern in die Nachbarländer geflüchtet, also Sudan, Uganda, Äthiopien und Kenia. Die UNO-Hilfswerke für Kinder und Flüchtlinge sind außerordentlich besorgt. Patrick Wilser in Kenias Hauptstadt Nairobi. Bei diesem Konflikt sind 62% aller Flüchtlinge Kinder, ein großer Anteil. Warum ist das so?
Ja, in weiten Teilen Afrikas sind Familien kinderreich, eben auch im Südsudan. 5 bis 9 Kinder sind normal. Und entsprechend sind dann eben auch viele Kinder auf der Flucht, wenn ganze Familien, Dörfer oder ganze Ethnien vom Bürgerkrieg oder vom Hunger vertrieben werden.
Auch in Kenia haben die Kinder aus dem Südsudan vorübergehend eine Bleibe gefunden. Wo sind sie dort untergebracht?
Das größte Lager im Norden Kenias liegt an der Grenze zum Südsudan, das heißt Kakuma. Es ist eine Hüttenstadt mit rund 200.000 Menschen, also fast doppelt so groß wie die Stadt Bern. Die Flüchtlinge werden dort registriert, medizinisch versorgt und bekommen dann einen Platz oder eine Hütte. Also sie sind humanitär versorgt, aber es ist kein schöner Ort. Kakuma liegt mitten in der Halbwüste im Norden Kenias. Weit und breit gibt es nichts und Lager wie Kakuma oder Dadaab im Westen werden deshalb oft mit einem Freiluftgefängnis verglichen. Man wird zwar ernährt, versorgt, aber man kann nirgends hin.
Sie waren in einem dieser Lager. Was haben Ihnen die Kinder erzählt?
Ich hatte vor einigen Monaten in Uganda die Gelegenheit, mit Kindern zu sprechen und kürzlich im Norden Kenias, eben in Kakuma. Und diese Kinder oder diese Jugendlichen haben die Flucht gerade hinter sich gebracht. Sie waren oft wochenlang unterwegs. Also nachdem sie vertrieben wurden, sind sie mit Nachbarn dann geflüchtet, zuerst zu Fuß, auf Lastwagen, oft in überfüllten Bussen. Und diese Konvois, haben sie mir immer wieder erzählt, wurden unterwegs oft beschossen, auch wieder überfallen. Die Jugendlichen und Kinder wurden Zeugen, wie Menschen getötet wurden oder gar gefoltert. Und deshalb sind diese Jugendlichen oft nicht nur körperlich am Ende ihrer Kräfte, sondern häufig auch traumatisiert.
Diese Kinder werden ihrem Land fehlen. Welche Folgen hat das für Südsudan, wenn eine ganze Generation quasi verloren ist?
Ja, die gute Nachricht ist ja heute, dass 1 Million dieser jungen Menschen, dieser Südsudanesinnen und Südsudanesen in Uganda, Kenia und Äthiopien Zuflucht gefunden haben, aber sie sind dann am Ende Gestrandete. Sie landen in UN-Lagern, mitten im Nichts. Sie können nicht zurück, aber sie können auch nirgendwo hin. Und diese Perspektivlosigkeit macht viele dieser Jugendlichen depressiv, aber auch häufig wütend. Ich erinnere mich an eine junge Frau in Kakuma, die mir sagte, ich habe alles verloren, meine Eltern, meine Zukunft, aber ich weiß, dass meine Heimat, der Südsudan, eigentlich so fruchtbar und reich an Öl ist, dass alle davon bestens leben könnten. Und der Bürgerkrieg im Südsudan raubt so nicht nur einer ganzen Generation die Zukunft, sondern eine ganze Generation mit all ihren Fähigkeiten und Plänen wird so zum Nichtstun verdammt in der Halbwüste und wird sicher dem Land eben einmal fehlen.
Wenn diese Kinder gestrandet sind in diesen Ländern, wie Sie es geschildert haben, welche Folgen wird denn das für die Länder haben, wo die Kinder und Jugendlichen jetzt sind?
Ich sehe das hier am Beispiel Kenia. Das ist eine enorme Leistung. Also Kenia leidet ja selber auch unter der Röhre im Norden. Und das sind nicht nur logistische Probleme, also all diese Menschen zu versorgen, auch wenn die UNO hilft. Aber die Nomaden, zum Beispiel im Norden Kenias, die leiden ebenfalls und die haben den Eindruck, dass den Flüchtlingen aus dem Südsudan in den Lagern besser geholfen wird als ihnen und das führt zu Konflikten und innenpolitischem Druck, wie wir das in Europa auch kennen.
Patrick Wilser, ganz zum Schluss noch kurz, wie kann die UNO über ihre Hilfswerke für Kinder und Flüchtlinge in diesem Moment helfen?
Also die UNO hilft so gut es geht, obwohl sie ja sagt, es fehlen überall die Mittel. In Bürgerkriegszonen wird die Nahrung aus der Luft abgeworfen. Das ist teuer und dramatisch ist die Lage auch in den Dürregebieten. Ein Augenzeuge berichtete mir vor 2 Tagen, im Osten des Südsudans würden sich die Menschen zurzeit mittlerweile von Wurzeln und Blättern ernähren.
Danke, Patrick Wilser in Nairobi. Alles steht Kopf oder in der Seemannssprache Kiel oben. So geht es der SPD in der Landeshauptstadt Kiel nach den gestrigen Wahlen in Schleswig-Holstein. Denn die SPD fuhr eine überraschende und überraschend klare Niederlage ein. So von wegen Schulzeffekt. Warum es so kam, analysiert unser Deutschland-Korrespondent Peter Vögeli.
Wie viel Stroh ist im Holz, fragte die Frankfurter Allgemeine Zeitung am Tag vor der Wahl in Schleswig-Holstein. Heute wissen wir, der Schulz-Hype war ein Strohfeuer in den Umfragen, doch das Holz, um im Bild zu bleiben, hat kein Feuer gefangen. Im Gegenteil. Der Schulz-Hype, sprich die Aussicht, dass die SPD doch den Kanzler stellen könnte, hat die CDU aus ihrer Merkel-Müdigkeit und Lethargie geweckt und ihre Wähler, wie schon vor 2 Monaten, im Saarland an die Urnen getrieben. Warum war Martin Schulz bislang bloß ein Strohfeuer? Weil es keine sogenannte Wechselstimmung in Deutschland gibt. Angela Merkel garantiert Sicherheit und Ruhe, das ist gerade in außenpolitisch turbulenten Zeiten besonders wichtig. Und die Deutschen möchten ihre Ruhe. Es gibt keinen Wind of Change, der ins Feuer bläst und das Holz zum Brennen bringt. Das ist nicht einmal so sehr der Fehler von Martin Schulz, denn in der Regel werden Regierungen abgewählt, nicht Herausforderer gewählt. Es gibt nur dann einen Regierungswechsel, wenn die Menschen vom amtierenden politischen Personal die Nase voll haben. Und das ist nicht der Fall. Dazu kommt, Martin Schulz hat nur dann eine Chance, wenn ihm die Wählerinnen und Wähler eine für sie vernünftige Politik zutrauen. Dazu hat er ihnen offenbar noch zu wenig Konkretes geliefert. Noch hat Martin Schulz nicht verloren. Er muss nun selbst Wind kreieren, um das Holz und nicht bloß das Stroh zu entzünden. Er macht das heute Mittag mit einer wirtschaftspolitischen Rede, in der er seine Kandidatur mit Inhalt füllt. Schon jetzt ist klar, dass alle Parteien ihren Wählerinnen und Wählern eine Dividende für die starke Wirtschaft auszahlen wollen. Familien und Mittelstand werden von allen umworben und wahrscheinlich besonders stark von der SPD. Vorentscheidend wird die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen vom kommenden Sonntag sein. Das Bundesland hat doppelt so viele Einwohner wie die Schweiz und ist ein Stammland der SPD. Nach dem gestrigen Desaster wird sich die SPD also mit aller Kraft dafür einsetzen, dass der Funke endlich auf die Wähler überspringt. Wenn sie verliert, kann sie getrost nach Berlin melden: «Houston, we have a problem». Das wäre eine genauso große Untertreibung wie damals 1970, als die Besatzung der Apollo 13 nach dem Start bemerkte, dass die halbe Rakete hinter ihr weggesprengt war.
Dieser Titel galt einst etwas. Ingenieur ETH. Heute ist das offenbar anders. Ingenieur werden wollen heute nicht mehr viele. In der Schweiz gibt es immer noch zu wenige, trotz etlicher Aufrufe und Maßnahmen. Der Wirtschaftsdachverband Economie Suisse wollte deshalb zusammen mit den Ingenieuren wissen, warum das so ist. Denn die Wirtschaft braucht die Ingenieure. Dringend. Massimo Agostinis.
Daniel Löhr, Vizepräsident des Schweizer Ingenieurverbandes Swiss Engineering, ortet 4 Gründe, weshalb in der Schweiz schätzungsweise mehr als 10'000 Ingenieure fehlen. Der erste Grund:
Das Bewusstsein in der Bevölkerung ist eigentlich wirklich zu wenig verankert, was der Ingenieur für Leistungen erbringt im Alltag.
Das ganze Leben sei durchdrungen von Leistungen kluger Ingenieure, betont Löhr. Nur nehmen das wenige Außenstehende wahr. Auch in der Schule müsse den sogenannten MINT-Fächern, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, genügend Raum gegeben werden. Dieses Wissen sollte aber viel spielerischer vermittelt werden als bisher, sagt Löhr. Positive Ansätze in diese Richtung macht sein Verband beim Lehrplan 21 aus, der genau dies vorsieht. Nachwuchsprobleme hat der Beruf auch, weil es in der Öffentlichkeit zu wenig Vorbilder gäbe, mit denen sich die Jungen identifizieren könnten. Es fehle ein Superstar für den Ingenieursberuf, eine Art Arnold Schwarzenegger wie für die Schauspielerei. Daniel Löhr.
Arnold Schwarzenegger ist ein gutes Beispiel. Oder vielleicht auch in anderen Berufen, wo man heute zwar negativ behaftet, aber jeder will noch Banker werden oder irgendwelch Jurist, weil man einfach damit einen hohen Status verbindet.
Es gibt aber auch branchenspezifische Gründe, weshalb Junge vor der Berufswahl schließlich doch nicht Ingenieur werden wollen. Zum einen seien die Ansprüche sehr hoch. Ein Ingenieur muss nicht nur gut in mäßig beliebten Fächern wie Mathematik, Physik und Chemie sein. Er muss auch sehr leistungsbereit sein und sozial kompetent.
Diese Wechselwirkung zwischen anspruchsvoll und eventuell eben monetär nicht so gut bezahlt, hat natürlich einen großen Einfluss auf die Jungen.
Ein Ingenieur verdient als Neuling etwa 80.000 Franken brutto pro Jahr. Als junger Jurist oder Banker starte man mit einem höheren Salär und es gelte erst noch als cooler auf einer Bank oder in einer Anwaltskanzlei zu arbeiten als in einem Ingenieurbüro. Die Untersuchung habe gezeigt, dass alle Akteure gefragt seien. Zum einen müsse sein Verband am Image der Ingenieure arbeiten. Arbeitgeber müssten auch beginnen, bessere Löhne zu zahlen. Vor allem in Grenzgebieten wie Basel oder im Tessin führten die günstigeren Ingenieure aus dem nahen Ausland zu noch tieferen Löhnen.
Massimo Agostinis, Sie hören Rendezvous, es ist 1:04. Wenn Sie nach einem Unfall länger liegen mussten oder sonst ans Bett gefesselt sind, kennen Sie das Problem. Es gibt schnell Wundestellen am Rücken oder an den Beinen zum Beispiel. Verhindern könnte das in Zukunft eine neue Erfindung. Optische Sensoren in Textilien sollen die Haut überwachen und vor dem Wundliegen warnen, damit das Pflegepersonal die Patienten rechtzeitig umlagern kann. Ostschweiz-Korrespondent Sascha Zürcher über smarte Textilien made in St. Gallen.
Die optischen Sensoren sind hauchdünn und äußerst biegsam. Sie lassen sich stricken und verknoten, ohne dass sie zerbrechen. Damit können die Sensoren vollständig in Textilien eingearbeitet werden. Entwickelt hat diese smarten Textilien Luciano Fernandez Bösel. Er ist Forscher an der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt in St. Gallen.
In diese smarten Textilien wir integrieren verschiedene Arten von Sensoren, sodass wir Körperüberwachung machen können, also dass wir Vitalparameter von der Körper überwachen können.
Die smarten Textilien können mit den optischen Fasern die Durchblutung der Haut kontrollieren, um ein Wundliegen zu vermeiden. Die Fasern können Druckveränderungen und die Änderung des pH-Wertes des Schweißes im Falle einer Wundbildung erkennen und dann Alarm schlagen. Der gebürtige Brasilianer steht in seinem Labor in der EMPA in St. Gallen und zeigt auf ein 5x10 cm großes Stück Stoff.
Das ist ein Stück, das zum Beispiel in einen Rollstuhl integriert werden kann, sodass es für die Prävention, für die Kubitus benutzen werden kann. Wir haben genau das Gleiche in eine Mütze integriert, sodass man auch an den Stirn messen kann hier.
Die EMPA-Erfindung ermöglicht neue Wege in der Dekubitus-Prophylaxe, also im Vermeiden von Wunden, die durch langes Liegen entstehen. Der Vorteil sei, sagt der Forscher, dass die optischen Sensoren an jeder Körperstelle eingesetzt werden könnten. Die Textilien seien aber nicht nur smart, also intelligent, sondern auch soft, also weich und für den Körper angenehm zu tragen.
Vor allem interessant ist für Patienten, die eine empfindliche Haut haben, also Paraplegiker oder ältere Menschen, Menschen mit Wunde, weil diese Textilien sehr hautfreundlich sind und auch die optischen Fasern, die wir dort einbauen, sehr hautfreundlich sind und wir haben das auch das Komfort getestet.
Die smarten Textilien mit ihren eingewebten optischen Fasern und Sensoren aus dem St. Galler Labor sind laut Bösel nicht nur weich, sondern gleichzeitig auch robust. Sie halten auch einen Waschgang von über 90 Grad aus. Bevor diese Prototypen aber reif seien für den Markt, werde es noch einige Jahre dauern. Denn nun müssten die smarten Textilien noch an hunderten Probanden getestet werden. Es sei üblich, dass das Lizenzierungsverfahren mindestens so lange dauere wie die eigentliche Forschungsarbeit. Doch das habe auch sein Gutes. Diese Zeit könne man nun nutzen, um die Forschung weiter voranzutreiben.
Wir forschen weiter mit der Herstellung von den optischen Fasern, sodass sie noch besser optische Eigenschaften haben und noch besser auch mechanische Eigenschaften. Je besser die optischen Eigenschaften sind, desto weniger Fasern müssen wir einbringen. Und das ist was wir gerade machen.
Seine smarten Textilien könnten im Spitalbereich eine Revolution bedeuten, ist der brasilianische Forscher überzeugt. Hinter dem Projekt stehen neben der EMPA St. Gallen auch das Universitätsspital Zürich und das Paraplegikerzentrum Nottwil. Sie erhoffen sich dadurch eine größere Effizienz in der Pflege. Smarte Textilien mit ihren optischen Fasern lassen sich aber nicht nur gegen das Wundliegen verwenden. Weitere Einsatzmöglichkeiten sind das Messen der Herzfrequenz und die Lichttherapie von Frühgeborenen, die beispielsweise an einer Gelbsucht leiden.
Wir sehen hier, dass das Licht sehr homogen über die ganze Länge von diesem Textilstück rauskommt, sodass das ganze Haut gleichmäßiger bestrahlt wird.
Und so müsste das Frühchen nicht mehr nackt im Brutkasten von einer Blaulichtlampe bestrahlt werden, sondern könnte bequem in einem speziellen Pyjama liegen, der mit integrierten optischen Fasern für die Lichtbestrahlung sorgen würde. Bis solche smarte Textilien aus dem St. Galler Labor für den medizinischen Gebrauch zur Anwendung kommen, dürften aber noch mindestens 6 Jahre vergehen.
Sascha Zürcher, 13 Uhr. Er ist der jüngste Staatschef Frankreichs seit Napoleon, Emmanuel Macron. Frankreich mit dem neuen Jungen an der Spitze ist gleich Thema im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Yvonne Lambricker.
Der neue französische Präsident Emmanuel Macron wird sein Amt am kommenden Sonntag antreten. Dies teilte sein Vorgänger François Hollande mit. Und eine seiner ersten Auslandreisen wird Macron nach Deutschland führen, um Bundeskanzlerin Angela Merkel zu treffen. In der syrischen Hauptstadt Damaskus werden erstmals seit Beginn des Krieges Rebellen und ihre Familien evakuiert. Die ersten bewaffneten Männer und ihre Angehörigen hätten in 40 Bussen die Stadt verlassen, meldete das syrische Staatsfernsehen. Die Stilllegung und Entsorgung radioaktiver Abfälle der 5 Schweizer Kernkraftwerke könnte teurer werden als geplant. Zu diesem Schluss kommt die Schweizerische Energiestiftung. Sie befürchtet, dass dereinst die Steuerzahler die Kosten übernehmen müssten, weil die bisherigen Berechnungen optimistischer ausgefallen seien.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.